Danke, Jesus. Du bist da. Amen. Ja, gar nicht so einfach. Jetzt umschalten. Aber ich schalte ja nicht um, ich mache einfach nur weiter. Ich werde es kurz halten. Ein paar Gedanken einfach nochmal im Anschluss an das Thema von letzter Woche. Saat und Ernte. Warum? Weil ich einfach felsenfest davon überzeugt bin, dass du durch dieses Gesetz, wenn du das verstehst, dieses Prinzip, bevollmächtigt wirst, Dinge zu verändern. Wir haben oft das Gefühl, und ich kenne das selber, abhängig zu sein von den Umständen und irgendwie Umstände zu managen. Und bestenfalls kriegen wir dann noch so diese Überzeugung hin, naja, der Herr wird es schon irgendwie machen, der weiß es ja eh besser. Und ist ja oft auch so. Aber ich glaube, wenn wir noch mal ein bisschen tiefer uns einlassen auf dieses Prinzip, dass wir da etwas entdecken können, dass Gott uns sehr viel mehr Macht zugetraut hat, als wir selber von uns denken. Das fängt ja schon gleich am Anfang in der Bibel an. Vielleicht ist es euch aufgefallen, wenn ihr mal die Schöpfungsgeschichte lest, wie Gott dann sagt, so, ich habe euch die ganze Erde gegeben, ihr seid jetzt verantwortlich. Und dann kommt im nächsten Zug diese Aufzählung, wie sie denn ihre Herrschaft oder ihren Gestaltungsauftrag ausleben sollten oder könnten. Und dann kommt die Aufzählung, ich habe euch gegeben, samentragendes Kraut und. Gleich zu Anfang ist dieses Gesetz von Saat und Ernte in der Bibel verankert. Und es taucht immer wieder auf. Und je mehr du das verstehst, desto mehr wirst du wirklich, und das verinnerlichst und anfängst zu leben, desto mehr wirst du auch merken, dass du eine Vollmacht hast, Leben zu gestalten. Wir hatten uns einen Text angeschaut aus dem 2. Korintherbrief, den lese ich gleich nochmal, aus Kapitel 9, 2. Korinther 9, ab Vers 6. Aber ich will einen Vers vorwegstellen, den Vers 12. Da heißt es, ihr seht also, dieser Dienst, okay, um was für einen Dienst ging es da nochmal, für die, die das jetzt nicht so kennen. Paulus hatte hier eine Sammlungsaktion gestartet in verschiedenen Gemeinden, weil die Gemeinde in Jerusalem in Not geraten war. Und so hatte er Finanzen gesammelt in verschiedenen Gemeinden, um die Gemeinde zu unterstützen. Und darauf bezieht er sich dieser Satz und er sagt, also dieser Dienst, der jetzt zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, dass die Nöte der Gläubigen in Jerusalem gelindert werden, das war ja das primäre Ziel, sondern bewirkt noch weit mehr, indem es er zu vielfachem Dank Gott gegenüber führt. Das ist interessant, weil da wird nämlich etwas deutlich, um was es wieder geht. Es geht um die Herzen. Es geht darum, dass Herzen berührt werden und Herzen verändert werden. Und das ist immer und immer wieder das zentrale Thema. Ja? Also, er sagt, der Dienst besteht also nicht nur darin, die Nöte der Leute zu mindern, sondern er bewirkt Dank gegenüber Gott. Auch das, was wir hier heute Morgen so gefeiert haben, diesen Dank, ja, das Dienst Dank Gott gegenüber bewirkt. Das hat was mit Ausrichtung und Fokussierung zu tun. Es hat was damit zu tun, dass mein Herz näher an das Herz Gottes drankommt, mehr vom Herz Gottes durchdrungen wird. Aber dann ist eben dieser Text, fängt ja an, hier Vers 6. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und so soll er den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Warum? Weil es wieder ums Herz geht, weil Gott sieht, aha, wer fröhlich gibt, der hat was verstanden. Ja, sein Herz ist verändert. Eine kurze Gedanken zwischendurch. Und zwar in den 70er Jahren hat jemand ein Buch geschrieben, das hieß, was man auf der Harvard Business School nicht lernt. Und da drin wurde eine Studie beschrieben, die unter Studenten angestellt wurde, mit was für Zielen sie so ins Leben gehen würden. Und es gab eine große Anzahl von Studienabgängern, die keine Ziele hatten, nämlich 84%. 13% haben gesagt, ja, sie haben Ziele, haben die aber nicht weiter schriftlich fixiert. Und nur 3% der Studienabgänger hatten schriftlich durchdachte und fixierte Ziele. Interessant ist, eigentlich irgendwo hat man das fast vermutet, ja, das ist, wenn man das so, wenn man einfach mal so sich austauscht mit so einem Thema, dann merkt man das, ja, das stimmt. Interessant ist, dass man nach, ich glaube, einem Zeitraum von 10 Jahren war es, könnte auch ein bisschen mehr gewesen sein, hat man dann gecheckt, wo stehen die Leute in ihrer Entwicklung, was haben sie erlebt, wie war ihre berufliche Entwicklung, was haben sie verdient, denn daran kann man natürlich einiges abmessen, sicherlich nicht alles, aber trotzdem sind die Zahlen interessant. Die 84%, die keine Ziele hatten, haben so circa, ich sag mal, ein Dollar verdient. Eine Zahl X, Summe X. Diejenigen, die sich Ziele gesetzt haben, aber diese Ziele nicht weiter fixiert haben, die haben immerhin doppelt so viel verdient wie diejenigen, die sich gar keine Ziele gesetzt haben. Immerhin, schon mal ein Sprung. Aber jetzt wird es dramatisch. Diejenigen, die sich schriftliche Ziele gesetzt haben, haben das Zehnfache verdient von dem, was alle beiden zusammen verdient haben. Ich glaube, diese Zahlen muss man mal so ein bisschen auf sich wirken lassen. Auch wenn man jetzt vielleicht denkt, ah ja, wir sind ja Christen, bei uns ist alles anders. Ja, weiß ich nicht, ob das immer so stimmt. Ich denke, man kann sich trotzdem mal ruhig herausfordern lassen davon und mal darüber nachdenken, wie kommt denn das? Wie kommt das, dass diese 3% Leute, die schriftlich fixierte Ziele hatten, 10-mal so viel Resultate, sagen wir mal, verdient haben in ihrem Leben als die 2 anderen Gruppen zusammen? Keine Sorge, mir geht es jetzt nicht darum, einen Vortrag über Ziele zu halten. Das kriegt ihr woanders sicherlich viel besser. Und trotzdem möchte ich gerne diesen Effekt uns mal so vor Augen führen und unser Bewusstsein schärfen dafür. Was passiert denn, wenn ich mir Ziele schriftlich setze? Das heißt, ich mache mir Gedanken. Ich mache mir Gedanken, wo will ich denn hin mit meinem Leben? Was will ich erreichen? Ich muss das Ding durchdenken. Nicht einfach nur so aus dem Bauch raus, ja, ich hätte gerne einen Porsche Carrera. Oder Cayenne oder wie sie alle heißen. Ja, das ist kein Ziel. Das ist ein Wunsch. Ein Ziel ist was anderes. Ein Ziel hat immer etwas mit mir zu tun, weil Millionär zu sein, ich denke, die meisten von euch kennen diese Geschichten, ja, die Lotto-Millionäre, die innerhalb von 2-3 Jahren wieder verarmt sind, manchmal mehr Schulden haben als vorher. Warum? Weil das Geld alleine macht mich nicht zu einem Millionär. Es macht etwas mit mir. Ich muss mich verändern, ich muss wachsen. Ich muss erstmal wie ein Millionär leben und denken können, arbeiten können, bevor ich damit umgehen kann. Was steckt dahinter? Ich habe mir Gedanken gemacht, habe mich damit auseinandergesetzt und habe Entscheidungen getroffen, habe mich fokussiert, fokussiere mein ganzes Leben, meine Aktivitäten. Wie ein Jäger, es gibt so ein Bild in dem Buch der Sprüche, der Jäger, der durchaus ein Wild erlegt und der Faule, der eben nichts kriegt, ja, hat was mit fokussiert sein, ausgerichtet sein. Ich mache mir Gedanken, ich durchdenke eine Sache, ich glaube für eine Sache, ich ringe um eine Sache, ich habe eine klare Perspektive und vor allen Dingen, ich lege mich fest. Weil der Grund, warum wir uns scheuen, Dinge aufzuschreiben, ist ja, ich muss mich festlegen. Was, wenn es anders kommt? Und überhaupt, ist das Gottes Wille? Das sind so Herausforderungen. Und ich glaube, dass wir hier durchaus noch mehr lernen können. Da ist nochmal dieser Text. Denkt daran, wer sparsam sät, wird auch wenig ernten. Das hat damit zu tun, Fokussierung, was ich beschrieben habe, Ausrichtung. Dinge durchdacht haben, eine klare Entscheidung treffen, sich festlegen. Ja, das ist es, worauf ich mich festlege. Und dann diese Verheißung, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten. Ich möchte gerne eine Schleife dazu hinzubinden. Und zwar hat das ein bisschen was damit zu tun, wer wir sind und wie wir gewachsen sind, wie wir geworden sind im Leben. Ich hatte ja vor ein paar Wochen uns so diese Wachstumsphasen beschrieben, diese geistlichen Wachstumsphasen aus dem ersten Johannesbrief. Ja, ich schreibe euch, ich schreibe den Vätern, ich schreibe den Kindern, den Vätern und den jungen Männern. Ja, den Kindern, weil sie haben Gott erkannt. Ja, da geschieht Heilung und Versöhnung. Ja, ich entdecke etwas, wer Gott ist, wie Gott ist. Und die jungen Männer, die gelernt haben zu kämpfen, die entdecken und kennenlernen und dadurch Veränderung leben lernen. Und die Väter, die weiter wachsen und reifen und nochmal eine ganz andere Perspektive aufs Leben und auf Aktivitäten des Lebens bekommen, weil sie in einer tiefen Herzensverbindung mit dem Vater sind und mehr aus ihrem Sein heraus anfangen zu leben. Es gibt noch eine andere Einteilung. Wer ihn kennt, Stephen Covey, hat mal die Entwicklung in anderen drei Wachstumsphasen beschrieben. Und zwar, die erste Phase in unserem Leben ist ja so die Abhängigkeitsphase. Er nennt das Dependenzphase. Ja, muss ja ein Fremdwort sein, ist klar. In dieser Abhängigkeitsphase, das kennen wir Babys, wenn sie nicht versorgt werden, sterben sie, ganz einfach. Und nicht nur nahrungstechnisch, nicht nur rein materiell versorgt, sondern auch mit Liebe und Zuwendung und so weiter. So, das ist so diese erste Lebensphase. Die zweite Phase, die fängt schon eigentlich relativ früh an und entwickelt sich dann immer mehr, dieses Ich kann, ich will. Und nicht mehr nur, das ist dann, wenn die Mutter dir dann was geben will und die sagt, meine kleine Enkeltochter fängt schon so an, sagt, nein, ich mach, ich will. Ja, zu entdecken, ich kann was tun. Ja, ich bin in der Lage, etwas zu bewirken durch mein Tun und zu verändern. Und das sind starke Erfahrungen, eine wichtige Erfahrung. Und das nennt Covey die Unabhängigkeitsphase. Und die dritte Phase ist dann die Phase, sperriges Fremdwort, Interdependenzphase, die Phase der Interdependenz. Was heißt das? Eigentlich nichts Schlimmes, sondern einfach nur, ich merke, dass alles miteinander verbunden ist und alles voneinander abhängig ist. In den ersten beiden Phasen ist das Ich bin, ne? Ich steht im Vordergrund. In dieser letzten Phase ist sehr viel stärker dieses Bewusstsein, wir sind ein Wir. Wir sind voneinander abhängig, wir sind miteinander verbunden. Und nur in dieser Konstellation erleben wir auch Segnung. Und was die erste Phase kennzeichnet, ist so dieses Denken, weil ich ja sehr abhängig bin, du musst bei mir ankommen. Und wenn du nicht bei mir ankommst und meine Bedürfnisse befriedigst, dann haben wir ein Problem. Die zweite Phase ist eben diese Phase, ich kann schon, ich kann allein. Da ist das Individualistische ist im Vordergrund. Und das merkt man dann manchmal so ein bisschen, dieses Gerangel und dieses Vergleichen mit anderen und diesen Drang, besser sein zu wollen als andere. Das hat alles in einem gesunden Maß auch einen Platz, einen wichtigen Platz, bis man dann irgendwann mal wieder merkt, nee, wir brauchen ein starkes Wir. Wir sind voneinander abhängig. Die Sache ist halt die, dass man in diesen Entwicklungsphasen stecken bleiben kann. Entwicklung wächst, der Körper, der wächst automatisch, ja, also relativ automatisch. Es gibt auch gewisse Ausbuchtungen, die wachsen dann auch später nach und so weiter, ne? Aber in der Regel wächst der ja von alleine. Aber Reife wächst nicht automatisch. Und so kann es eben, wie gesagt, passieren, dass ich in diesen Entwicklungsphasen stecken bleibe. Und ich weiß jetzt nicht, wo du damit stehst. Der Punkt ist der, je nachdem, in welcher Entwicklungsphase du steckst, wirst du Perspektive haben auf dein Leben. Wenn es heißt, wer sparsam sät, wird sparsam ernten, und er soll sich dann entscheiden, was er geben will, dann heißt das, ich habe eine Perspektive. Anders ausgedrückt, ich habe eine Vision. Ich weiß, was ich will, wo ich hin will. Und Vision ist abhängig von meiner Reife. Wenn ich in dieser Abhängigkeitsphase, wo mein Denken bin, wo noch mein Denken so ist, du musst bei mir ankommen, wenn du nicht meine Bedürfnisse befriedigst, dann haben wir ein Problem. Deine Vision zu säen und zu ernten wird sehr begrenzt sein. Wenn du in dieser individualistischen Phase bist, dann wird deine Vision anders werden. Sie wird größer werden. Sie wird drängender werden. Vielleicht auch drängelnder. Und es wird auch Konflikte geben. Und du wirst lernen müssen, damit umzugehen. Aber du bist schon wesentlich weiter darin, Vision zu entwickeln, Perspektive zu entwickeln, weil du hast gelernt, du kannst was bewegen durch das, was du tust. Und in der dritten Phase, dann wirst du wieder eine, die gekennzeichnet ist von, wir sind alle miteinander verbunden und wir sind alle voneinander abhängig. Und wieder wirst du eine ganz andere Art der Vision entwickeln. Und der Punkt ist der, ohne Vision wirst du nicht säen und ernten können. Dieser Punkt, Saat und Ernte, dieses Gesetz braucht ein anderes Gesetz, nämlich das Gesetz der Vision. Und das fängt damit an, Perspektive zu entwickeln. Wie bist du heute Morgen hierher gekommen? Hattest du eine Vision für diesen Gottesdienst? Hattest du eine Vision, was du heute in diesem Gottesdienst erleben willst? Oft gehen wir in Situationen hinein, wo wir einfach nur so reinstolpern. Wir stolpern in den Tag hinein, wir stolpern in die Woche hinein, wir händeln irgendwie unsere Anforderungen, was der Chef von uns will, was die Kollegen von uns wollen. Wir händeln das irgendwie, wir kriegen Arbeitsaufträge und wir händeln das alles irgendwie. Das ist ein Weg, wie man leben kann. Aber ich glaube nicht, dass der sehr befriedigend ist auf Dauer. Aber wenn du verstehst, ey, ich entwickle eine Perspektive, was möchte ich erleben? Wie möchte ich meine Aufgaben, die ich habe, gut leben heute Morgen. Und es ist ein Unterschied, ob du einfach nur was tust, weil du es tun musst, oder ob du eine Perspektive dafür entwickelst, wie du das, was du tun musst, heute tust, damit du selbst da drin wächst und andere dadurch gesegnet werden. Ein großer Unterschied. Ich will abschließen und das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Lass dich von diesen Gedanken inspirieren in deiner Vision. Gott sagt es zu Abraham. Abraham, der ja der Vater der Gläubigen genannt wird im Neuen Testament. Und Gott sagt zu ihm, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ist das in deiner Vision mit drin? Wenn du über diesen Tag weiter nachdenkst, über die Begegnungen, die du vielleicht gleich haben wirst nach dem Gottesdienst, vielleicht was du noch an diesem restlichen Tag erleben wirst. Wenn du über deine Woche nachdenkst, hast du schon mal durchdacht, was in dieser deiner Woche auf dich zukommt, welche Aufgaben, welche Verpflichtungen und. Und wie du sie leben willst, was dir wichtig ist, dass du es in dieser Woche erlebst. Hast du schon mal nachgedacht für die nächsten Monate, was dir wichtig ist? Was willst du erleben? Wie willst du es leben? Vision. Wo kann ich säen? Wo kann ich andere unterstützen? Wo kann ich für andere ein Segen sein? Seit ich das so lebe und bewusst lebe, merke ich, wie Gott mir Überraschungen schenkt. Ich erlebe Begegnungen mit Menschen, die konnte ich vorher gar nicht planen. Alles, was ich hatte mir nicht vorgenommen, ich will diesem Menschen begegnen, sondern ich hatte mir vorgenommen, ich will Menschen begegnen, denen ich ein Segen sein kann. Weil ich ihr Herz, weil ich ihnen begegnen kann, weil ich sie berühren kann, weil etwas ausstrahlt aus mir, nämlich Christus. Seit ich das bewusst verfolge, vergeht kaum eine Woche, wo ich nicht mindestens 2, 3 Leuten begegne, wo entweder ich merke, wir sind uns einfach nur so begegnet, eine Berührung, und die merkt, du kannst es spüren, wenn Leute berührt sind. Oder du kommst in tiefere Gespräche hinein. wo das Herz von Menschen berührt wird. Und wir hatten gerade neulich so zwei, drei Situationen, wo du merkst, plötzlich erzählen dir Leute Dinge, die sie dir normalerweise niemandem erzählen würden. Oder erst nach einer langen Phase der Absicherung ist diese Beziehung safe. Und plötzlich ist da so schnell eine Vertrauensebene da und du kannst Herzen berühren. Saat und Ernte. Mit Saat und Ernte kannst du dein Leben verändern. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich wünsche dir, dass du dich inspirieren lässt, wenn du nachdenkst über deinen Tag, deine Woche, dein Leben, dein Dienst in der Gemeinde, dass du dieses Warum klar vor Augen hast und dass wir gemeinsam große Ernte erleben. Gott segne euch. Bet gerade noch. Herr Jesus, danke dafür. Du hast uns so ein fantastisches Beispiel geliefert. Du hast dich selbst gegeben. Du hast dich gegeben und hast gesagt, das Weizenkorn, es muss in die Erde fallen und sterben, damit es viel Frucht bringt. Du bist in die Erde gefallen, du bist gestorben und du hast viel, viel Frucht hervorgebracht. Über viele Jahre und Jahrhunderte hinweg, auch heute an diesem Tag. Auch die Menschen, die hier heute Morgen versammelt sind, sind eine Frucht von deiner Vision, die du hattest. Und es heißt von Jesus, dass er die Schande des Kreuzes erduldete. Warum? Weil er auf die dahinterliegende Freude sah. Seine Vision von der Ernte. Das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, um Frucht zu bringen. Lass dich anregen vom Geist Gottes heute Morgen zu säen, ein Veränderer zu werden. Und selbst wenn es bedeutet, sich total einzulassen, wie Jesus und wie viele Menschen, die ein Zeugnis davon geben, wie das geht. Und wenn du hier bist heute Morgen und noch keine klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast. Und ich meine wirklich eine klare, eine Entscheidung, die dich wirklich festlegt. Lass diesen Augenblick nicht verstreichen. Lass ihn nicht an dir vorüberziehen, ohne wirklich klar zu sagen, Gott, es ist Zeit. Es ist Zeit für mich, dass ich mein Herz dir ausliefere. Mein Herz dir öffne und dir gebe und dir sage, Gott, komm in mein Herz, komm in mein Leben, sei mein Herr. Und vielleicht ist noch der ein oder andere, der sich fragt, was ist meine Wachstumsphase? Wo stecke ich vielleicht fest? In der Abhängigkeitsphase? In der Unabhängigkeitsphase? Was sind meine nächsten Schritte, um hineinzureifen? In die Phase, wo wir merken, wir sind alle voneinander abhängig, um ein starkes Wir zu werden. Gott segne dich.